na dann wollen wir mal wieder, wa? Ich kann mir ja nicht mehr erinnern, was wir das letzte Mal gemacht haben. Aber heute hat ein richtig interessantes Thema mit dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Rhetorik-Podcast von und mit Judith Thormer. Die Bausteine der Rhetorik präsentieren auch diese Woche einen interessanten und praxisnahen Rhetorik-Podcast. Unser Thema heute ist der Dialekt, die Mundart. Die alte Kiefotz, ein Blog einer jungen Dame aus dem thüringischen Sächsischen, beschäftigt sich mit der Frage, wie kommt es zu Dialekten, wie kommt es zur Mundart? Und auch der Dialekt ist im Rhetorischen ein wichtiges Thema, hat sich doch schon Quintilian damit beschäftigt. Nun aber der Reihe nach. Wir werden uns einige Zitate anschauen, dann herausarbeiten, welche Kernmaxime es gibt, uns damit beschäftigen, wie es zu der Hochsprache kam und darauf achten, welche Grundregeln bereits seit der antiken Rhetorik gelten, um eine Hochsprache bzw. einen Dialekt zu prägen. Nun fangen wir doch einmal an mit einem Zitat von Eleanor Roosevelt. Niemand kann ihnen einreden, sie seien minderwertig, wenn sie es nicht zulassen. Nun, Minderwertigkeit ist häufig ein Problem, wenn es um das Thema Rhetorik und Dialekte geht. Viele Menschen schämen sich für ihren Dialekt, für ihre Mundart, sind sich gar nicht bewusst, welchen Charme und welche Überzeugungskraft dahinter steckt. Wie immer geht es in der Rhetorik darum, zu wem spreche ich. Und wenn Sie lokal, regional ankommen wollen, dann kommt es darauf an, hier den richtigen Ton zu treffen. Und der eigene Dialekt, die eigene Mundart hat immer einen großen Vorteil, wenn es darum geht, zu Ihren Leuten zu sprechen. Anders sieht es jedoch aus, wenn Sie mit Ihrer eigenen rhetorischen Leistung in eine Region gehen, die Ihrer eigenen Mundart entfremdet oder entgegengestellt ist. Nun schauen wir uns doch einmal an, worin das eigentliche Problem eines Dialektes oder einer Mundart liegt. Das eigentliche Problem ist die Verständlichkeit. Immer dann, wenn wir aufhören, für unsere Zuhörer verständlich zu sein, läuft etwas verkehrt. Und der Dialekt, die Mundart, sind hier ein sehr großes Hindernis. Denn mal ganz ehrlich, also wenn ich in meiner Berliner Schnute immer mit Ihnen reden würde, ja? Dann wäre es vermutlich sehr, sehr schwierig, mir auf Dauer zu folgen. Gleiches gilt aber auch für die Schwaben, für die Badener, für die Bayern, die Fischköp, das Plattdütsch und für all die anderen interessanten, spannenden Mundarten, die wir mit dabei haben, ganz egal, ob am Rhein, an der Elbe oder an der Spree und Havel. Nun schauen wir uns doch einmal genauer an, woher es kommt, dass der Mund, die Art des Sprechens, des Dialektes, so eine große Bedeutung für uns hat. Jede Region liebt ihren eigenen Dialekt. Sei er doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpfe. So die Worte von Johann Wolfgang Goethe. Das heißt, die Region prägt den Dialekt. Und sie gibt uns das, woraus wir schöpfen, woraus wir unseren Atem schöpfen. Das heißt, das, was es für uns lebendig werden lässt. Einige Leute versuchen, Dialekte oder Mundarten anderer nachzuäffen und hier sich im weitesten Sinne wirklich zum Affen machen. Denn eine Mundart ist etwas sehr Persönliches und das Nacheifern derselben funktioniert in den wenigsten Fällen. Nichtsdestotrotz ist die Mundart spannend und sehr überzeugend an der richtigen Stelle. Nun stellen wir uns doch aber vor, es kommt so ein bayerischer, gestandener Jung hoch an die Vorderkant und hält dort seinen Psalm. Können Sie sich die Gesichter und die Töne vorstellen, die die Zuhörer hervorbringen? Wahrscheinlich wird die bayerische Mundart, der bayerische Dialekt oben an der Vorderkant nicht so richtig seinen Raum finden. Und das ist auch ganz natürlich, denn jeder ist dem näher, dessen er sich vertraut fühlt. Und der bayerische Dialekt in Kiel, nun, das passt nicht so ganz. Nichtsdestotrotz ist der Dialekt aus rhetorischer Sicht ein spannendes und vor allem auch wichtiges Thema. Schauen wir uns doch einmal an, wo der Dialekt seine Ausdrucksweise gefunden hat, beziehungsweise wo das Hochdeutsche geprägt wurde. Und einer derjenigen, der hier seine Ansichten dartut, jemand, der uns zeigt, wie er es versteht, welche Bedeutung der Dialekt hat, ist Gottsched. Gottsched schrieb die ausführliche Rhetorikkunst. Und hierin, so zitiere ich ihn, sagt er: Was man in ganz Deutschland versteht, das ist zuallererst recht gut Deutsch. Was man in ganz Deutschland versteht, das ist allererst recht gut Deutsch. Und Gerd Uding vom Tübinger Rhetorikseminar fügte in seinem Buch Grundriss der Rhetorik hinzu: Nur wer verstanden wird, kann überzeugen. Und ich denke, hier drin liegt das richtige Maß für Dialekt und für Hochsprache. Nur wer verstanden wird, kann überzeugen. Das heißt, wenn Ihre Zuhörer Sie aufgrund Ihres Dialektes nicht verstehen, dann ist auch die Überzeugungskraft dahin. In meiner Studienzeit in Tübingen erlebte ich ein sehr prägendes Erlebnis, was mich immer wieder zurückdenken lässt, und die Anekdote erzähle ich auch recht häufig. Wir hatten einen Grundkurs, wie jeder Studiengang seinen eigenen Grundkurs hat, und wir beschäftigten uns darin mit den Klassikern, mit den alten Herren der klassischen Rhetorik. Jeder Teilnehmer hatte die Aufgabe, ein Kurzreferat zu halten, zu ganz unterschiedlichen Themen, und jeder nach seiner Fasson, mehr oder weniger. Nun, eine junge Dame, die direkt aus Albstadt stammt, also einem hochschwäbischen Ort, machte sich ebenfalls daran und hielt ihren Vortrag. Und sie hielt diesen in ihrer Art und Weise sehr überzeugend. Allerdings muss ich gestehen, dass ich nach den ersten 2 Minuten innerlich abschaltete. Und so sehr ich mich auch bemühte, ihr zu folgen und nachzuvollziehen, was sie mir dort darbrachte, gelang es mir nicht. Aus dem ganz einfachen Grund: Die junge Dame sprach in ihrem absoluten Heimatdialekt. In einem Schwäbisch, was mir zu dieser Zeit nicht nur verschlossen, sondern vor allem auch sehr fremd entgegenkam. Nach fast 6 Jahren Tübinger Zeit lernte ich es, die einzelnen Dialekte dort vor Ort zu unterscheiden. Das Schwäbische, das Badische, das Südbadische, aber auch die unterschiedlichen Dialekte, die aus Bayern mit hinzukommen. Denn der Studienort ist nun mal in Süddeutschland und viele Menschen auch im Studium gebrauchen ihren Dialekt, gebrauchen ihre Mundart. Nichtsdestotrotz ist es hin und wieder sehr schwierig gewesen, die einzelnen Dialekte zu verstehen und das für mich herauszuziehen, was wichtig war. Und daher finde ich es sehr spannend, dass die Blogparade von Die alte Kiefotz hier sich diesem Thema widmet. Und mein Rhetorik-Podcast ist ein Beitrag, um weiter darüber nachzudenken, welche Bedeutung haben Dialekte. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sprechen Sie Dialekt oder versuchen Sie sich in der Hochsprache? Für mich war es so, dass ich bereits als Kind unterschiedliche Sprachniveaus entwickelte und meine Mutter sich immer wieder beschwerte: Kannst du nicht bei uns wenigstens richtig reden? Denn in der Schule waren wir sehr angehalten, dem Hochdeutschen zu folgen, klar und deutlich zu sprechen, verstanden zu werden. Unter Freunden, gerade in der Pausenzeit und nach der Schule, ließ das immer stärker nach. Und zu Hause, im Kreis der Familie, da wollte ich ganz und gar loslassen von der Hochsprache und widmete mich dem Randberlinerischen, das bei uns gang und gäbe war. Für mich selbst änderte sich das erst, als ich im Ausland war und dort mit einem Fischkorb, einer aus Wolfsburg und jemand aus der Schwäbischen Alb zusammentraf und wir alle versuchen mussten, uns nicht in der Fremdsprache, dem Englischen, zu verständigen, sondern unserer eigenen Sprache. Und sehr schnell und für mich erstaunlich benutzte jede von uns die verbreitete Hochsprache, um sich auszudrücken. Und mir sind diese 3 Erlebnisse prägend in Erinnerung geblieben und sie erinnern mich auch immer wieder daran, wie wichtig es ist, auf den Dialekt zu achten, wenn ich verstanden werden möchte. Und in diesem Sinne hier einige Hinweise, weitere Zitate und natürlich auch Übungen, wie Sie sich dem Thema Dialekt, Mundart nähern können. Die rhetorische Kernmaxime heißt hier, die Dominanz der mündlichen Sprache, des mündlichen Sprachgebrauchs liegt immer vor. Das heißt, die Dominanz der Sprache, die in unserem Land gesprochen wird, ist dementsprechend Hochsprache. Wir bedienen uns der mittleren Redeweise. Das heißt, keine Extreme des extremen Dialektes beziehungsweise der extremen hoch- und gestochenen Sprache. Denn beides wäre übertrieben und entspricht einfach nicht der Art und Weise, wie wir uns miteinander unterhalten. Und natürlich auch immer eine Orientierung an der Bildungssprache. Das heißt, welche Sprache bedienen sich unsere Hochschulen, unsere Schulen? Es gab eine Zeit in Deutschland, in dem mehr Französisch gesprochen wurde als Deutsch. Und in diesem Sinne, die Sprache ändert sich mit der Zeit und so auch die Dialekte und die Akzeptanz der Dialekte. Hieß es noch vor einigen Jahrhunderten, warum röpset und färzet ihr nicht? So wäre dieser Satz heute kaum mehr denkbar in einer geselligen Runde. Nun kommen wir doch einmal dazu, wie die Rhetorik den Sprachgebrauch definiert und welche Sprachtugenden seit der antiken Rhetorik gelten. Nachzulesen und weitere Informationen finden Sie dazu auch im Grundriss der Rhetorik. Ich werde Ihnen erst die lateinischen Begriffe nennen, denn hier steckt oft schon ein Körnchen Wahrheit mit drin, was wir vor allem in der englischen und auch in den spanischen und französischen Sprachen und Dialekten wiederfinden und Ihnen dann das deutsche Wort mit einer Erläuterung geben. Hier einmal die Begrifflichkeiten, um die es uns geht. Puritas, perspicuitas, ornatus, decorum, ratio, vetutus, auctoritas und consuetudo. Nun nacheinander die einzelnen Begriffe näher erläutert. Puritas. Die Sprachrichtigkeit. Das heißt, das Grammatikalische, die Sinnbedeutung des Wortes und des Satzbaus sind hier besonders wichtig. Das heißt, ein richtiges Sprachgefühl entwickeln für das, was die Hochsprache ist, gerade wenn wir es als eine Art Fremdsprache erlernen. Perspicuitas. Die Klarheit, die Sinnhaftigkeit, die Einfachheit der Wortwahl und der Aussprache stehen hier im Vordergrund. Ornatus. Der Redeschmuck wird vor allem in der Literatur ganz groß geschrieben und wer von uns musste nicht die Stilfiguren lernen, um Gedichte oder auch Novellen zu interpretieren? Nun, der Redeschmuck an sich ist sehr wichtig, wenn wir Dinge plastisch, bildlich darstellen wollen. Und in diesem Sinne gilt es, diesen nicht zu übertreiben oder ihn gar ganz wegzulassen. Dekorum. Die Angemessenheit, die Schicklichkeit. Das heißt, dessen, wie es gerade zu dem Moment, zu jener Situation passt, bestimmt, was schicklich, was angemessen ist. Das Aptum, das Dekorum, steht in der Rhetorik immer an erster Stelle. Ja, und nun kommt die Ratio. Das heißt, das stimmige Sprachgesetz dessen, was bei uns als richtig und gut gilt. Auch das hat sich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder verändert. Das Althochdeutsche, das Mittelhochdeutsche und das Hochdeutsche, wie wir es heute sprechen, sind sich zwar ähnlich und miteinander verwandt und entsprachen in jener Zeit jeweils dem Standard. Heute ist das jedoch ganz anders. Wer von uns versteht tatsächlich noch Mittelhochdeutsch? Nun und dann natürlich auch Vetutus, die Überlieferung, so wie unsere Ahnen, wie unsere Vorgänger sprachen. Ein ganz typisches Beispiel, denke ich, dabei ist das Wort für das kleine Brot, das Brötchen. Die Semmel, der Wecken, das Rösbrötle, die Schrippe, der Knüppel, das Runde. All das sind Worte und ich denke, je nachdem, wie unsere Vorfahren die Worte benutzt haben, so stammen sie auch für uns in der Hochsprache als richtig und gut. Nun und dann kommt natürlich immer noch der Auctoritatis-Beweis. Das heißt, so wie die Autoritäten etwas als richtig anerkennen, so wird auch die breite Masse damit umgehen. Das heißt, die Sprachpraxis der Musterautoren, die Sprachpraxis unserer Journalisten hat damit einen ganz großen Einfluss darauf, was wir als Hochsprache oder als Dialekt anerkennen. Consuetudo, die Bildungssprache. Das heißt, die Sprache, die an unseren Schulen und Hochschulen gesprochen wird, gilt als Hochsprache. Und das ist trotz alledem von Region zu Region unterschiedlich. Viele Dozenten bemühen sich, in einer gemeinsamen Hochsprache zu sprechen. Und doch gibt es die Dialektfärbung bei jedem. Bei einem Dozententreffen vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich das wunderbar, ja, heraushören können und habe mir bildlich vorgestellt, aus welcher Ecke Deutschlands die einzelnen Redner kamen. Und das weckt Interesse, baut Spannung auf und macht den Redner erst so richtig interessant. Dennoch gilt, dass bestimmte Maxime sich auch in unseren Sprichwörtern niederschlagen. Mach die Zähne auseinander, nuschel nicht so, sprich deutlich, sprich laut, sind hier nur einige. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, welche Auswirkung der Dialekt, die Mundart, mit sich bringt. Denn eines scheint sicher zu sein. Die Mundart hat die geringste kommunikative Reichweite. Und wenn Sie sich dessen bewusst sind, dann können Sie auch hervorragend den Dialekt, die Mundart einsetzen. Und dazu ermutige ich Sie auch. Jedenfalls in einem gewissen Grade. Wenn wir nicht heraushören können, woher Sie kommen, welche Geschichte Sie mitbringen, welche Persönlichkeit Sie darstellen, dann schwindet Ihre Glaubwürdigkeit zu einem erheblichen Maße. Und in diesem Sinne, seien Sie sich immer bewusst, jeder Dialekt hat einen gewissen Charme, solange wir ihn verstehen können. Wenn Sie jedoch ins Undeutliche und Nichtverständliche abrutschen, dann verlieren Sie Ihre Zuhörer und damit Ihre Überzeugungskraft. Es gibt ein wunderbares Buch, mittlerweile glaube ich sogar drei, der Dativ ist dem Genitiv sein Untergang. Oder war es ja andersherum? Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod von Bastian Sick. Auf meinem Blog werden Sie den Link zu seinen drei Büchern finden und ich lade Sie herzlich ein, drin zu blättern, nachzulesen und einfach mal Revue passieren zu lassen, was denn auf Sie zutrifft und was für Sie richtig ist. Ich habe hier ein Zitat, einen Buchausschnitt gefunden, einen Textausschnitt gefunden, den ich gern mit Ihnen teilen möchte. Im Süddeutschen hat man's mit dem Haben, aber nicht allein, wenn es ums Wetter geht. Es hat wird generell anstelle des standardsprachlichen Es gibt verwendet. In der Schweiz hat es hohe Berge statt in der Schweiz gibt es hohe Berge. In meiner Familie hat es keinen Zauberer statt in meiner Familie gibt es nur Muggel. Wer kennt noch das schöne deutsche Chanson? Wunder gibt es immer wieder, mit dem Katja Epstein 1970 beim Grand Prix in Amsterdam den dritten Platz errang. Ob sie sich beim deutschen Vorentscheid hätte durchsetzen können, wenn das Lied den Titel getragen hätte, Wunder hat es immer wieder? Wer weiß. Auf jeden Fall hätte es wohlmeinende Punkte aus der Schweiz gegeben. Eines, so Bastian Sick, bleibt noch klarzustellen. Wenn man im Süden Deutschlands sagt, am Berg hat's Schnee, dann ist das nicht falsches Deutsch, sondern ein himmlischer Hinweis, der das Herz jeden Skifahrers höher schlagen lässt. Nichts liegt mir ferner, als Dialekte zu verdammen. Ich will nur Licht in das Dunkel bringen, durch das wir gelegentlich tasten, wenn wir auf der Suche nach einem gemeinsamen sprachlichen Standard sind. Nun, ich kann dem Bastian Sick nur zusprechen, denn der Dialekt hat etwas Wunderbares, Inhärentes, was die Überzeugungskraft, die Glaubwürdigkeit eines jeden Einzelnen steigert. Vorsicht aber, wenn sie nicht mehr verstanden werden. Hier einige Beispiele für unser preußisch-märkisches Wort Kartoffel. Im Sächsischen heißt es schon Tartuffel, im Rheinischen, Pfälzischen Krummbär, Krumbär, Krumbier, Krumbiere. Die Schwaben sagen Krumbiera, Krumbiera, Eberia, Eberia. Die Franken Podagen, Potagen, Potagen, Äbbien, Äpfel. Die Westfalen Kartoffel, in Mecklenburg Tüften, Uckermark Nudel. Den Erdapfel kennen Sie vor allem in der Schweiz und in Österreich. Wer diese und weitere Beispiele finden will, sollte in den dritten Band von Bastian Zick hineinschauen. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. Nun, die Sprache an sich ist immer lebendig. Und dessen waren sich auch schon die alten Römer und die alten Griechen bewusst. Deshalb gab es für junge Menschen die sogenannten Progymnasmata. Meine Abschlussarbeit im Studium beschäftigte sich mit den Progymnasmata, mit den vorrhetorischen Übungen. Und ich gebe Ihnen heute eine dieser Übungen mit auf den Weg. Es geht um die Fabel. Und die Fabel ist ein wunderbares Werkzeug, um an der eigenen Sprache zu arbeiten, sie zu verfeinern und auszubreiten. Es gibt viele Übungsformen, die ich mit der Fabel durchexerzieren kann. Hier gebe ich Ihnen zwei mit. Das heißt, flektieren oder beugen Sie eine Fabel oder formulieren Sie sie in Ihrer Mundart. Sie hören nun eine Fabel mit dem Titel »Der Wolf und der Kranich«. Nutzen Sie die Fabel vom Wolf und dem Kranich, um sie in Ihrer eigenen Mundart wiederzugeben oder auch in eine andere zu setzen. Sie werden dabei sehen, dass der Satzbau, die Betonung, die Wortwahl sehr unterschiedlich und reizvoll sein können. Hier nun die Fabel vom Wolf und dem Kranich. Ein Wolf hatte ein Schaf erbeutet und verschlang es so gierig, dass ihm ein Knochen im Rachen stecken blieb. In seiner Not setzte er demjenigen eine große Belohnung aus, der ihn von dieser Beschwerde befreien würde. Der Kranich kam als Helfer herbei. Glücklich gelang ihm die Kur und er forderte nun die wohlverdiente Belohnung. »Wie«, höhnte der Wolf, »du Unverschämter! Ist es dir nicht Belohnung genug, dass du deinen Kopf aus dem Rachen eines Wolfes wieder herausbrachtest? Geh heim und verdanke es meiner Milde, dass du noch lebtest.« Ja, Schlussfolgerung aus dieser Fabel. Hilf gern in der Not, erwarte aber keinen Dank von einem Bösewicht, sondern sei zufrieden, wenn er dich nicht beschädigt. Diese Fabel finden Sie auch auf der Webseite von Udo Klingner unter www.udoklingner.de Fabeln-Esop. HTML. Den Text dieser Fabel finden Sie natürlich auch auf unserem Rhetorik-Blog, wo Sie ihn nachlesen und dann in Ihrer eigenen Mundart wiedergeben können. Gern nehme ich Ihre Kommentare diesbezüglich entgegen, entweder als Audioversion oder auch als geschriebenen Beitrag. Der Dialekt ist spannend und wird auch meiner Meinung nach in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht aussterben. Er ist einfach zu viel Identität der eigenen Person. Und nun bleibt mir noch in diesem Sinne, Ihnen herzlichen Dank zu sagen und auf Ihre Kommentare mich zu freuen. Es verabschiedet sich für heute, wie immer, Ihre Judith Thormer mit den Bausteinen der Rhetorik und auch einem weiteren praxisnahen Rhetorik-Podcast. Auf Wiederhören sagt Ihre Judith Thormer.